ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Eins ist sicher. Er ist todsicher. Der Tod. Eine Gewissheit, über die wir allerdings nicht viel wissen. Wir wissen nicht, wie er ist, was er ist, wann er kommt, wie lange er dauert, wohin er uns führt. Im Prinzip lässt er sich nicht einmal in Worte fassen. Seine Qualität entzieht sich der Forschung. Gäbe es da nicht eine Erfahrung, die uns möglicherweise eine Brücke baut, hinüber ins Jenseits. Die Nahtoderfahrung.
Dazu gehört die Erfahrung zu sterben mit der entsprechenden Panik. Dazu gehört ein Lebensrückblick, dass man sein ganzes vergangenes Leben detailliert bis in die früheste Kindheit nochmal erlebt. Unter der Rücksicht, wo habe ich geliebt, wo habe ich verletzt und sehr empathisch die Verletzungen, die man bei anderen angerichtet hat, selber empfindet. Dazu gehört eine außerkörperliche Erfahrung. Dann gibt es ein Element des Übergangs, wird oft die Tunnelerfahrung genannt. Und man merkt, dass man irgendwie von einer Dimension in eine andere hinüber gleitet oder fährt. Und dann das Eintauchen in diese andere Dimension, dass die irgendwie energetisch lichtvoll ist. Und schließlich das Eintauchen in eine überwältigende Liebe, die alle Erfahrungen sprengt, die man bisher in seinem Leben, auch die allerschönsten, gemacht hat.
Godehard Brüntrup, Professor für Philosophie an der Philosophischen Hochschule in München. Im Alter von 30 Jahren macht er eine Nahtoderfahrung. Nach einem Herzstillstand widerfahren ihm mehr oder weniger ausgeprägt alle typischen Merkmale eines Nahtoderlebnisses. Auf der sogenannten Grayson-Skala, eine Skala, mit der man international die Intensität von Nahtodmomenten misst, gilt seine Erfahrung als tiefgreifend. Warum dieses erschütternde Ereignis manchen widerfährt und anderen wiederum nicht, warum die einen sich nach einem Herzstillstand oder ähnlichen existenziellen Erfahrungen an solche Augenblicke erinnern und andere nicht, das weiß die Forschung bislang nicht. Was sie aber kann, Raster erstellen, die das Phänomen umschreiben. Die Soziologin Ina Schmid-Knittel achtet dabei mehr auf strukturelle als auf inhaltliche Kriterien.
Also zum Beispiel, dass eine lebensbedrohliche Situation in der Regel der Auslöser dieser Erfahrung ist. Und dass die Leute dann das Gefühl haben, das eigene Sterben zu erleben. Und davon sind sie ganz extremst überzeugt. Obwohl man in einer lebensbedrohlichen Situation ist, berichten viele dieser Leute, dass sie dabei sehr angenehme und positive Erinnerungen haben, aber eben nicht alle. Wir haben auch solche Nahtodberichte, bei denen die Leute angstbesetzte Erfahrungen schildern.
Letzteres sei untypisch, so Godehard Brüntrup. Er ist inzwischen Experte auf dem Gebiet der Nahtoderfahrung, hat recherchiert, Interviews geführt, Aufsätze und Bücher geschrieben, Vorträge gehalten. Er erklärt sich negative Erfahrungen folgendermaßen.
Die Nahtoderfahrung fängt ja an mit einem starken Angstgefühl. Weil man merkt, dass man stirbt, man merkt, dass die Beine kalt werden, die Hände und die Arme kalt werden, dass das Leben sich von außen nach innen zurückzieht. Das löst eine Urpanik aus. Und wenn man zum Beispiel in der Situation zurückgeholt wird, dann ist man auch gar nicht tiefer in die Erfahrung eingedrungen, dann erinnert man sich nur an Panik.
Nur etwa 20% derjenigen, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden und überleben, machen eine Nahtoderfahrung. Mit oft massiven Konsequenzen.
Es ist auch durch langfristige Studien mehrfach wiederholt auch erwiesen, dass sich Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, in ihrer Persönlichkeit tiefgreifend und dauerhaft verändern. Und zwar auch so, dass sie das mehr tun als eine Kontrollgruppe, die nur in Anführungszeichen einen Herzinfarkt und einen Herzstillstand hatte. Das betrifft viele Bereiche, am grundlegendsten in der Werteordnung. Die meisten Nahtoderfahrungen sagen, dass nach der Nahtoderfahrung für sie tiefe zwischenmenschliche Beziehungen ganz im Zentrum des Lebens stehen, nicht mehr der berufliche Erfolg, nicht mehr das Geld, nicht mehr der Ruhm. Und das Zweite, die Erlangung von Weisheit. Und Weisheit ist was anderes als Wissen. Das ist das, was praktisch alle sagen. Und je nachdem, wie sie vorher gelebt haben, müssen sie ihr Leben radikal ändern, um diesen beiden Maximen, mehr Liebe, mehr Weisheit, gerecht zu werden.
Ina Schmid-Knittel vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie erforscht den Umgang mit außergewöhnlichen Erfahrungen. Sie führt an, dass das individuelle Empfinden mit der gesellschaftlichen Reaktion in Konflikt geraten kann, was manche Nahtoderfahrene psychisch enorm herausfordert.
Nämlich dann, wenn einem nicht geglaubt wird von der Umwelt beispielsweise, wenn andere Leute diese Erfahrung nicht teilen, ungläubig damit umgehen, das könnte dann eben auch zu Problemen im Umfeld führen oder vielleicht auch zu einer kritischen Hinterfragung bisheriger religiöser Glaubenssätze, die sich dann plötzlich umkehren und man auch in so eine religiöse oder in so eine spirituelle Krise geraten kann.
Der klinische Neuropsychologe Christian Hoppe von der Universität Bonn war ursprünglich katholischer Theologe und hat sich von der christlichen Religion abgewendet. Allerdings nicht wegen eines Nahtoderlebnisses, sondern durch seine Beschäftigung mit der Hirnforschung. Seitdem beobachtet der Neurowissenschaftler unter anderem das Nahtodphänomen, wo er findet, dass Nahtod im Grunde nicht der richtige Begriff ist für eine derartige Erfahrung. Inhaltlich sehr ähnliche Erlebnisse könnten in gänzlich andersartigen Zusammenhängen und fern jeder Todesbedrohung auftreten. Zum Beispiel unter Ketamineinnahme.
Wenn Sie die subjektiven Berichte lesen und die vergleichen mit den subjektiven Berichten nach spontanen Nahtoderfahrungen, dann sind diese Berichte sich außerordentlich ähnlich. Sie können die eigentlich nicht zuverlässig voneinander trennen. Das haben Studien ergeben und die wurden auch repliziert. Und bei LSD sind es ähnliche Erfahrungen.
Eine Hypothese, die Godehard Brüntrup vertraut ist. Er hat sich mit mehreren Drogen befasst, die in der Lage sind, dem Konsumenten außerkörperliche Erfahrungen zu vermitteln, die radikal lebensverändernd sein können.
Die sind meistens so, dass man liegt im Bett und schaut auf sich, dreht man so die Achse so und sieht sich selbst vom Fußende her und sieht mit einem ganz langen Bein, also das Gehirn dreht sozusagen die Bilder ein bisschen im Raum herum. Das sind offensichtliche optische Täuschungen, Illusionen, aber dass jemand völlig unverzerrt, ganz glasklar sieht, was in dem Raum passiert, aus einer Perspektive, die er mit seinen Sinnesorganen gar nicht einnehmen könnte, das ist schon anders als bei der außerkörperlichen LSD-Erfahrung.
Brüntrup schaute in seinem Nahtodmoment aus einer erhöhten Position auf seinen Körper. Von da aus sah er einen Mann mit einer orangefarbenen Jacke neben seinem Bett stehen.
Ich erinnere mich, dass da jemand an mir gearbeitet hat, neben den anderen Ärzten, und ich mich gefragt habe, warum hier neben den anderen weiß und grün gekleideten dieser orangefarbene sei. Später habe ich dann nachgefragt und erfahren, dass der von einem Notarztwagen kam und von daher diese orangefarbene Jacke trug. Ich konnte ihn sicherlich nicht sehen aus der Richtung, aus der ich ihn gesehen habe. Es gibt keine exakten wissenschaftlichen Daten, ob ich zu dem Zeitpunkt vollkommen bewusstlos war.
Damit ist Brüntrup nicht der Einzige. Viele Nahtoderfahrene erzählen, sie hätten Dinge gesehen, die aus der Position, in der sie sich befunden haben, gar nicht wahrnehmbar gewesen wären. Für Christian Hoppe noch lange kein Beweis für die Loslösung des Bewusstseins vom Körper.
Das wäre möglich, dass es kurze Inseln gab, in denen hinreichend Bewusstsein da war. Es kann sein, dass auch mal kurz die Augen geöffnet wurden, um einen Pupillenreflex zu prüfen oder was auch immer. Manches wird gehört, manche Dinge stellt man sich eben vor, zum Beispiel ein Notarzt stellt sich wahrscheinlich nicht in irgendwie einer, weiß nicht, hellgrauen Steppjacke vor, sondern wahrscheinlich in so einer signalfarbenen Jacke. Und dann haben Sie entsprechende Bilder, wenn Sie einfach wissen, wie es gerade ein Notarzt, der hier irgendwas bei mir macht.
Außerkörperliche Erfahrung sei außerdem im Hirn induzierbar, so Hoppe. Im Rahmen der Epilepsie-Diagnostik stimulierte man die Hirnrinde von Epileptikern in den Bereichen des Gehirns, die für Sehen und räumliches Denken verantwortlich sind.
Da hatte man eine Patientin, wo man in diesem Bereich Elektroden liegen hatte und testen wollte, ob von dort Epilepsie ausgeht. Und die Stimulation dieser Elektroden hat dann unmittelbar ein außerkörperliches Erlebnis ausgelöst. Die Patientin hat sich dann teilweise von oben selbst im Bett liegen gesehen. Und mit dem Abschalten des Stroms war die Erfahrung schon wieder zu Ende. Und das konnte dann mehrfach repliziert werden durch An- und Abschalten dieser Stimulation.
Im Fall eines Nahtodes heißt das, wenn durch einen Herzstillstand der Gehirnbereich, der das Sehen veranlasst, unterversorgt ist, dann kann eine außerkörperliche Erfahrung eintreten.
Und dann scheint das visuelle System umzuschalten auf eine objektive Beobachterposition. Statt die perspektivische Mitte im Körper zu verankern, was jetzt nicht mehr möglich ist, wird die perspektivische Mitte nach außerhalb gelegt, wie bei einem objektiven Beobachter, der die Szene von draußen sieht.
In der sogenannten Awareness-Studie haben Ärzte auf Intensivstationen in 15 Kliniken das visuelle Bewusstsein von Patienten getestet, indem sie an der Decke Displays angebracht hatten, die zufallsgenerierte Bilder und Symbole erzeugt haben. Sie waren nur aus erhöhter Position zu sehen. Hätte jemand tatsächlich seinen Körper verlassen und von oben nach unten gesehen, wären ihm die Tablets aufgefallen. Leider aber konnte keiner der wiederbelebten Versuchspersonen mit Außerkörperlichkeitserfahrung über entsprechende Bilder berichten. Denn die einen interessierten sich außerhalb ihres Körpers nicht für den Deckenbereich, andere hatten ihre Nahtoderfahrung nicht in dem OP-Saal, wo die Displays installiert waren. Die Erfahrung, aus dem eigenen Körper schlüpfen zu können, ist eines der umstrittensten Phänomene in der Nahtodforschung. Zumal da auch blinde Personen beschreiben, dass sie im außerkörperlichen Nahtod plötzlich sehen konnten. Das allerdings hält die Hirnforschung für ungewöhnlich, wenn nicht gar unmöglich. Vor allem, wenn das Betroffene berichten, die blind auf die Welt gekommen sind. Nahtodberichte gibt es, seit es Menschen gibt. Die Bibel birgt eine Fülle von Erzählungen über wundersame Ereignisse, die Nahtodmomenten ähneln. Der Versuch aber, Nahtoderfahrungen als solche zu klassifizieren und zu erforschen, ist noch nicht alt. Ina Schmidt-Knittel.
Eine der ersten Untersuchungen von 1892 ist von Albert Heim im Jahrbuch des Schweizer Alpenvereins. Und das ist jetzt mal nicht das, womit man rechnet. Und Albert Heim war jetzt auch kein Mediziner, sondern Geologe. Aber er war passionierter Bergsteiger und er ist am Berg abgestürzt und hat es überlebt und hat eben währenddessen eine, ich sage jetzt mal, klassische Nahtoderfahrung gehabt, nämlich ein sehr angstfreies, sehr positives Empfinden, dass er, trotzdem er weiß, er stirbt, da sehr schöne Bilder hat. Und dann hat er das seinen Bergsteigerkollegen erzählt und stieß dann eben auf Personen, die wirklich gleiche oder identische Erfahrungen hatten wie er. Und das hat er gesammelt und hat Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauskristallisiert und hat das veröffentlicht.
Angesichts des Todes durch plötzlichen Unglücksfall tritt bei fast allen der gleiche geistige Zustand ein. Er lässt sich kurz wie folgt charakterisieren. Es wird kein Schmerz empfunden, ebenso wenig lähmender Schreck, keine Angst, keine Spur von Verzweiflung, vielmehr ruhiger Ernst, beherrschende geistige Sicherheit und Raschheit. Die Gedankentätigkeit ist enorm, wohl auf hundertfache Geschwindigkeit oder Intensität gesteigert. Die Verhältnisse werden weit hinaus objektiv überblickt. Die Zeit erscheint verlängert. In zahlreichen Fällen folgt ein plötzlicher Rückblick in die ganze eigene Vergangenheit.
Die moderne Nahtodforschung begann erst in den 1960er und 70er Jahren. Es gab damals einen immensen Fortschritt in der Reanimationstechnik, wodurch immer mehr Leute erfolgreich wiederbelebt werden konnten. In diesem Zusammenhang stieg auch die Zahl der sich ähnelnden Nahtoderfahrungsberichte.
Die Mediziner und Medizinerinnen sammelten die und publizierten das. Und diese Bücher wurden sehr, sehr populär. Und ich glaube, das hängt wiederum auch damit zusammen, weil es in den 60er und 70er Jahren einen immensen Aufschwung auch von New Age und esoterischen Themen gab und wo auch die Erfahrung subjektiver Einsicht in bestimmte religiöse oder transzendente Fragen eine sehr, sehr große Rolle spielte.
Bis heute halten sich die kulturellen Deutungsmuster der damaligen Zeit, was oft den Blick verengt. In den öffentlichen Diskurs schaffen es vor allem die Bilder vom Tunnel, vom Licht und von Erfüllung. Schmidt-Knittel hat in den 90er Jahren mit Kollegen eine Studie durchgeführt, in der sie Nahtodberichte von Ost- und Westdeutschen verglichen hat.
Das war so, dass in Westdeutschland mehrere oder die meisten der Erfahrungen eben diesem klassischen Muster entsprachen. Angenehme Erfahrungen, Tunnel, Licht, paradiesische Landschaft, man traf auf Verstorbene und das Ganze war eben auch schmerzfrei, wunderbar. Und in Ostdeutschland war es so, dass viele der aus der Literatur bekannten Motive da gar nicht auftauchten, sondern eigene Motive quasi auch herausgestellt wurden, zum Teil auch sehr abstrakte. irgendwelche sehr bizarren Landschaften oder unklare, gar nicht identifizierbare Landschaften und Personen oder Wesenheiten. Und häufiger auch ein angstbesetzter emotionaler Zustand.
Je nachdem, worauf man sich fokussiert, treten Unterschiede, Schwankungen oder eben Gemeinsamkeiten auf. Schmid-Knittel vertritt eine Soziologie, die vor allem auf die Unterschiede schaut. Godehard Brüntrup hingegen verweist darauf, dass Nahtoderfahrungsinhalte interkulturell oft überraschend homogen sind, was die Sache nicht einfacher macht. Klar ist, je mehr sich Nahtoderfahrungen über kulturelle Unterschiede hinweg ähneln, desto besser lassen sie sich als allumfassende überirdische Gottesnähe deuten. Da wiederum stellt sich die Neurologie quer.
Man muss wirklich in die Details gehen. Wir Neurowissenschaftler, die meisten jedenfalls von uns vermute ich mal, würden weiterhin behaupten, ja, auch die Nahtoderfahrungen beruhen auf veränderten Hirnprozessen, aber eben auf Hirnprozessen. Und ohne diese Hirnprozesse, vermuten wir, finden gar keine Erfahrungen statt.
Brüntrup, der seine Nahtoderfahrung als mystisches Erlebnis interpretiert, hegt da Zweifel.
Also die Wissenschaft hat natürlich zunächst ein Interesse, ihr bestehendes Erklärungsmodell nicht umwerfen zu müssen. Und das bestehende Erklärungsmodell ist, dass unser bewusstes Leben, das, was wir wahrnehmen, fühlen, empfinden und denken, von unserem Gehirn erzeugt wird. Und die Nahtoderfahrung stellt diese wissenschaftliche Hypothese zumindest teilweise in Frage.
Gibt es also eine spezielle Form von Bewusstsein kurz bevor wir sterben? Und falls ja, wann und wo ist noch Bewusstsein? Wann passiert die Nahtoderfahrung und wann sind wir tot? In der Forschung steht man vor dem Problem, dass man dieses letzte Aufbäumen der Neuronen nicht mit der Nahtoderfahrung synchronisieren kann. Denn der Patient ist in dem Moment nicht ansprechbar.
Die interessante Frage ist wirklich, zu welchem Zeitpunkt genau findet die Nahtoderfahrung statt? Beim Tunnel-Licht-Erlebnis, bei der Wiederbegegnung mit Verstorbenen und so weiter, lässt sich der Zeitpunkt sozusagen in unserer Welt gar nicht festlegen. Beim außerkörperlichen Erlebnis ist es manchmal so, dass Dinge erlebt werden, die eine klare zeitliche Zuordnung haben, die man auch im Nachhinein noch zeitlich zuordnen kann, sodass man weiß, zu dem Zeitpunkt hat diese Erfahrung offensichtlich stattgefunden. Und dann ist wirklich die interessante Frage, ob zu diesem Zeitpunkt sozusagen eigentlich totale Bewusstlosigkeit bestand oder ob das Gehirn in einem Zustand war, wo man sagen würde, das ist ausgeschlossen, dass das Gehirn in diesem Moment noch irgendein Bewusstsein erzeugt oder so. Und die Theorie der Neurowissenschaftler wäre eben, dass diese Erfahrungen auftreten im Übergang zum Verlust des Bewusstseins oder in der Wiederkehr des Bewusstseins nach einer Bewusstlosigkeit.
Der Nahtoderfahrene Godehard Brüntrup betont, dass Sinn, Gehalt und Bedeutung der Erfahrung nicht reduzierbar sind auf neuronale Prozesse. Die Neurowissenschaften konzentrieren sich sehr auf die funktionalen Aspekte und fragen, wie so eine Erfahrung zustande kommt, welche Rolle das Gehirn spielt. Die Inhalte, die für Nahtodbetroffene im Vordergrund stehen, sind aus neurowissenschaftlicher Sicht gar nicht der Punkt. Das ist frustrierend für Nahtoderfahrene, die durch und durch erschüttert sind von einer tiefen Grenzerfahrung. Oft fühlen sich die Betroffenen unverstanden und schweigen, selbst fassungslos über den überwältigenden Moment, den sie durchlebt haben.
Wir haben damals, als wir gesammelt haben und solche Berichte zusammengestellt haben, haben wir von einer Person einen Bericht zugeschickt bekommen, die uns dann erzählte, dass sie seit über 40 Jahren jeden Tag an dieses Nahtoderlebnis zurückdenkt, aber noch nie mit der eigenen Ehefrau darüber gesprochen hat. Aus Sorge, dass das nicht ernst genommen wird oder dass es irgendwie zerredet wird oder wie auch immer.
Die Angst, als verrückter Esoteriker abgestempelt zu werden, ist groß. Zumal es unzählige esoterische Schriften gibt, die den Nahtod als willkommenen Beweis für übersinnliche Welten propagieren. Betroffene können auf der Suche nach Antworten in obskure Kreise geraten.
Das sind die Interpretationsversuche der Leute, die geprägt sind durch ihren Bildungsstand, durch das, was ihnen gerade zur Verfügung steht. Und das ist nicht immer perfekt gelungen. Aber wenn man dann mit ihnen spricht und sagt, jetzt lass mal deine angelesene Deutung weg und erzähl mal über deine Erfahrung selbst, dann kommt eine sehr authentische, tiefgreifende, die Persönlichkeit erschütternde Erfahrung raus in praktisch allen Fällen. Also von daher wäre das Wichtigste, weniger auf die Interpretationen zu achten, sondern die Erfahrung selbst sprechen zu lassen.
Die Nahtoderfahrung findet wahrscheinlich innerhalb der ersten 2 bis 3 Minuten nach dem Herzstillstand statt. Nach 5 bis 10 Minuten ohne Sauerstoffzufuhr treten irreversible Schäden ein, was nicht heißt, dass das Hirn tot ist. Eine neue, breit angelegte Studie aus den USA weist darauf hin, dass das Sterben des Gehirns wohl länger dauert als gedacht.
Also, dass man nicht so klar angeben kann nach dem Hirntodkriterium, hier jetzt genau, in der Sekunde ist der Mensch tot, sondern das ist ein Prozess, der sich sehr lange hinzieht. Und das hat diese Studie gezeigt, dass auch von Menschen, die äußerlich tot zu sein scheinen, wo auch die Gehirnaktivität in diese Richtung deutet, die mangelnde Gehirnaktivität, trotzdem noch Empfindungen haben und geistig aktiv sind.
Was passiert also, wenn wir sterben? Vieles bleibt vage. Einiges könnte, dürfte oder wird wohl so sein. Fest steht, die meisten Menschen mit Nahtoderfahrung haben keine Angst mehr vor dem Sterben. NaturwissenschaftlerInnen entgegnen, die Betroffenen seien dem Tod nie wirklich nahe gewesen, denn sie seien ja nie gestorben. Wann und wo Leben und Tod anfangen und aufhören, darüber lässt sich offensichtlich diskutieren.
Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo die Nahtoderfahrungen in den öffentlichen Diskurs hineinsteigt und da eben ein Beispiel bringt, dass es eben manchmal nicht so einfach ist wie angenommen und dass bestimmte Kriterien oder Methoden eben auch nicht immer angemessen sind und man eine gewisse Offenheit auch vielleicht zugestehen muss.
Die Forschung ist noch lange nicht abgeschlossen und wird es wohl auch nie sein. Nahtoderfahrungen zeigen auf, wie es sich anfühlen könnte, das Diesseits zu verlassen. Sie können nicht erklären, was im Sterben tatsächlich passiert. Aber sie erweitern unseren Horizont, indem sie uns ein Beispiel geben, zu welch existenzieller Entgrenzung wir fähig sind. Und so laden sie uns ein, dem Unvorhersehbaren zu vertrauen. Im Tod genauso wie im Leben.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. In Killed in Action, Trauma Bundeswehr, geht es um Soldatinnen und Soldaten, die aus einem Einsatz traumatisiert heimgekehrt sind, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Viele von ihnen sprechen von einem dritten Krieg. Den ersten haben sie zum Beispiel gegen die Taliban geführt, den zweiten gegen die Krankheit und den dritten gegen die Bundeswehr und ihre Bürokratie. Was ein Trauma also mit Soldaten macht und warum sich viele von der Bundeswehr alleingelassen fühlen, teils Jahrzehnte um Anerkennung und für finanzielle Versorgung kämpfen müssen und was das dann auch mit dem Image der Bundeswehr macht, die ja aufrüsten muss und mehr Personal braucht, darum geht's in der 4. Staffel von Killed in Action, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.